Willkommen zu einer neuen Episode aus dem Leben des Unternehmers und Glücksjägers, Geschäftsmannes und Politikers Bernhard Otto Holtermann. Der Sohn eines Hamburger Fischhändlers wanderte Mitte des 19. Jahrhunderts nach Australien aus und fand wahrhaftig über Nacht sein großes Glück. Sein bewegtes Leben hat der Autor Christoph Hein in dem faszinierenden Bildband Australien 1872 dokumentiert, so auch in dieser Podcast-Serie. Wir kennen Bernhard Holtermann soweit als Auswanderer, Goldgräber, Fotograf und Mentor. Heute wollen wir ein weiteres außergewöhnliches Talent beleuchten, nämlich seinen Unternehmergeist, der ihn dazu brachte, nebst einigen anderen Gütern auch deutsches Bier oder amerikanische Nähmaschinen nach Australien zu importieren. Herr Hein, in Ihrem Buch beschreiben Sie Holtermann als Rattenfänger quasi oder Volksverführer, der wusste, wie er seine Talente optimal nutzen kann. Er fand zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Leute, die für ihn Tür und Tor öffneten. Wie manifestierte sich denn dieses Talent und wo hat er überall seine Finger im Spiel, wenn ich das mal so direkt ausdrücken darf?
Oh, er hatte seine Finger wirklich in allem drin, was sich nicht gewehrt hat. Ich glaube, so kann man das sagen, denn er hat natürlich zunächst mal sich mit viel Mut, viel Aufwand und nach einer langen Reise ins Ungewisse den Wohlstand gesichert, der ihm dann die Basis gab, um so arbeiten zu können. Aber dann hat er ihn genutzt, dann hat er quasi damit gespielt, er ist geflogen, er hat richtig abgehoben, hat nicht nur, was wir uns ja angeschaut haben, im Bereich Fotografie gearbeitet und da eben auch quasi die Rolle des nie ernannten Botschafters Australien übernommen, sondern er hat eben auch zum persönlichen Wohlstand alles Mögliche versucht und ganz viel in Angriff genommen. Er war ein klassischer Gründer, würde man heute sagen, ein Entrepreneur. Schon in Hill End, wo er Gold gesucht hat, musste er sich bewähren in allen möglichen Jobs und Arbeiten, hat dann, als er zu Geld kam, mit Immobilien spekuliert. So fing es mal an. Und als er dann wirklich viel Geld hatte, nach seinem Goldfund und auch nach erfolgreichen Spekulationen, hat er am Ende des Tages, wenn Sie so wollen, einen Import-Export-Handel aufgebaut zwischen Australien und dem Rest der Welt. Und wenn wir dann lesen in den alten Zeugnissen, in alten Anzeigen und so, mit was er alles gehandelt hat, was er alles geholt hat nach Sydney in seine Lagerhallen, dann ist das schon sehr erstaunlich. Also man kann es aufzählen. Es sind Möbel, es sind Polsterwaren, es sind Pianos, Lederwaren, Vermessung und Telegrafieinstrumente, Kameras, es ist Farbe, es sind Toilettenseifen, es ist Bier, es sind Saugpumpen und es sind Nähmaschinen. Sie sehen schon, das alles findet kein Ende. Wir könnten die Aufzählung fortsetzen, aber es gibt, glaube ich, doch eine übergreifende Klammer. Was ihn immer interessiert hat, war das Neue. Das interessiert natürlich einen Kaufmann sowieso. Aber den Holtermann als Kaufmann hat es, glaube ich, ganz besonders fasziniert. Neue Technik, etwas, was man in Australien so noch nicht kannte, noch nicht hatte. Beispiel Nähmaschinen aus Amerika. Das hat ihn schon persönlich fasziniert. So wie zuvor die Fotografie. Also der Sohn des Fischhändlers war ein guter Kaufmann. Aber er war ein Kaufmann, der großes Interesse auch am Fortschritt hatte. Und den wollte er augenscheinlich, natürlich zu seinem eigenen Vorteil und Gewinn, den Menschen in Australien dann auch anbieten.
Also er hat ja sehr wohl auch ein Gespür für das, was die Menschen brauchten. Eins ist ja das deutsche Bier, das er importiert hat für die Arbeiter, die ja gerne Bier trinken oder Bier getrunken haben damals. Und für die Frauen, sage ich jetzt mal, die Nähmaschinen.
Ja, genau richtig. Also er hat das sehr geschickt gemacht, denn er ist ja um die Welt gereist. Zunächst mal das war die Idee des Ganzen, um Australien bekannt zu machen, als ein sehr, sehr gutes Land, als einen tollen Lebensort und um auch die Einwanderung voranzutreiben. Australien brauchte ja damals händeringend Einwanderer. Und dafür hat er seine Fotos genutzt. Das war quasi die ganz große Werbebroschüre, wenn Sie so wollen, die er ausgeklappt hat in Amerika, in Europa. Und das hat ihm natürlich selbst geholfen. Aber während seiner Reisen hat er eben immer wieder die Augen offen gehalten, etwas zu finden, was er dann mitnehmen konnte oder importieren konnte mittelfristig, um es nach Australien zu bringen und damit sein Handelsgeschäft voranzutreiben. Und das waren diese hochtechnischen, für die damalige Zeit gut funktionierenden amerikanischen Nähmaschinen, für die er dann auch Preise gewonnen hat. Für diese Maschinen, die hat er nicht entwickelt, aber die hat er ins Land gebracht. Und die wurden dann auf den Industriemessen, die es damals überall gab, und Handelsmessen, wurden sie eben sehr hoch bewertet, mit Goldmedaillen ausgezeichnet. Das waren auch Dinge aus Deutschland. Denn er war ja nun länger in Deutschland, da kannte er sich aus, da sprach er die Sprache fehlerfrei. Und das, was er dann rübergeholt hat aus Deutschland, war unter anderem das Lagerbier, für das er sehr, sehr stark geworben hat in Australien und dass er, guter Kaufmann wie er war, eben auch gleich und ohne jegliche Hemmung als das beste Bier der Welt verkauft hat. Wir können mal zitieren aus einem Zeitungsprospekt, aus einer Zeitungsanzeige damals. Da steht drin: Herr Holtermann hat die beiden besten zur Verfügung stehenden Artikel für die größte Anzahl von Menschen ausgewählt. Während er sein Lagerbier nun aus Deutschland bezog, war er bereit, von den niedlichen Jenkies die New Davis Nähmaschine abzunehmen. Und es gibt niemanden in Australien und in irgendeinem Teil der Welt, der weiß, wovon er spricht und der nicht sagen würde: Herr Holtermann hat die beiden besten zur Verfügung stehenden Artikel für die größte Anzahl von Menschen ausgewählt. Es gibt auf der Welt niemanden, der nüchterner, sparsamer und fortschrittlicher als die Deutschen wäre. Sie sind scharfsinnig und haben große Hirne. Wein und Lagerbier sind ihre Getränke und Lagerbier ist das wahre deutsche Nationalgetränk. So, da sieht man den deutschen Kaufmann durchschimmern, der zu in jenen Tagen, wir müssen immer sehen, das ist ja nun weit mehr als 100 Jahre zurück, überhaupt keine Hemmungen hatte, mit der deutschen Qualität in Australien zu werben und seine Geschäfte voranzutreiben.
Sie sagten an einer früheren Stelle, dass er immer an neueste Technologie interessiert war. Und wir wissen ja, das Haus, das er sich dann gebaut hat für seine Familie in St. Leonards, also North Shore von Sydney, eine Villa quasi, hat ja auch einen Turm gebaut, einen hohen Turm. Und in erster Linie war der Turm ja dafür, dass er dann auch von der Turmspitze aus Fotografien machen konnte, diese Panoramafotos. Aber nicht nur das, sondern er hat ja auch den Turm für wissenschaftliche Experimente zur Verfügung gestellt. Können Sie uns darüber etwas mehr erzählen?
Ja, das ist eine ganz verrückte Geschichte. Auf die bin ich auch erst beim Recherchieren des Buches dann letztendlich gestoßen durch einen winzig kleinen Bericht und eine Karikatur, die in einer Zeitung erschienen ist. Es ging darum, dass Holtermann, der technikinteressierte Holtermann, sich einen Namen machen wollte, immer, sein Leben lang. Das war ihm wichtig. Er wollte gesehen und wahrgenommen werden. Und das sicherlich vielfach zum Guten der anderen auch, denn er hat sich eben sehr engagiert auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Nun hat er den Turm an seiner Villa gebaut, ursprünglich für die Fotos, hat ihn auch genutzt. Da sind die weltberühmten Fotos entstanden hier oben. Und dann hat er den Turm aber auch anders genutzt, denn die Marine, die australische Marine, ist an ihn herangetreten und wollte ein neues Werkzeug, wenn man so will, ausprobieren. Es geht dabei um einen Heliographen, mit dem die Briten damals Nachrichten übermittelt haben, mit Hilfe von Sonnenlicht. Übrigens, bei einer Armee wie in Pakistan wurden diese Heliographen noch bis vor wenigen Jahren in unwegsamem Gelände zum Einsatz gebracht. Und nun hat man versucht, in Australien mal zu testen, wie weit denn diese Signalübermittlung, über welche Strecke sie funktionieren könnten. Und dann hat man gesagt, Mensch, wir haben doch diesen Turm in St. Leonards, an Holtermanns Haus gebaut. Das ist doch ein guter Ort, um Signale aufzufangen, die wir in Kantumba, in den Blue Mountains, absenden. Und das hat auch geklappt. Und es war wohl die größte Übermittlung, die längste Strecke eine Übermittlung in jenen Tagen, die es gegeben hat. Also ein weiterer Weltrekord für Holtermann, neben dem größten Foto und neben dem größten Goldfund. Und ich nehme an, dass er da sehr, sehr stolz war und das entsprechend auch ausgeschlachtet hat, weil Holtermann war immer jemand, der sich Verbindungen geschaffen hat und Netzwerke geschaffen hat, würde man heute sagen. Und das in die obere Liga der Navy und Marine hinein ist sicherlich hilfreich für ihn gewesen und es hat natürlich auch seinem Ego geholfen.
Sie hören den Podcast Australien 1872 nach dem gleichnamigen Bildband des Autors Christoph Hein. Zusammen mit Christoph Hein verfolgen wir heute das nächste markante Kapitel in Bernhard Otto Holtermanns Leben, seinen Unternehmergeist. Eine weitere Station in seinem Leben als Unternehmer ist mir ins Auge gestochen, dass er auch seine, sagen wir mal, medizinische Wurzeln angezapft hat. Und diese Wurzeln gehen zurück auf seine erste Schiffsüberfahrt von Deutschland nach Australien, als er mehr oder weniger in die Rolle eines Borddoktors gedrängt wurde. Auf einmal produziert er ein Lebenselixier, Gesundheitstropfen, im heutigen Sinne vielleicht Energietropfen, unter seinem Namen. Herr Hein, Wie ist Holtermann dazu gekommen und wie wirkungsvoll waren diese Tropfen überhaupt?
Ja, das ist eines der spannendsten Kapitel und ich glaube, da ist auch noch nicht alles wirklich ausgeforscht. Also wir haben einen Holtermann-Experten in Hill-End-Leben, Malcolm Drinkwater, der hat sogar so eine Flasche oder ich glaube zwei, drei dieser Flaschen, die wir dann auch im Buch zeigen dürfen, kleine Glasfläschchen, wo eben diese Life-Preserving-Drops drin enthalten waren. Kommen wir mal zur wichtigsten Frage vielleicht, die jeder stellt. Was ist denn das überhaupt gewesen? Die Antwort ist, keiner weiß es. Wir haben Hinweise auf Rezepte, das heißt handschriftliche Rezepte, die in Bruchstücken erhalten sind in seinem Nachlass. Da ist dann die Rede davon, dass Baldrian, bester Weingeist, Pfefferminzöl, schwefelsaurer Äther enthalten seien. Wirklich untersucht, vielleicht in irgendeiner wissenschaftlichen, genauen Form entlang des alten Glases, was an Überresten noch zu finden ist, hat es niemand. Und insofern können wir mal einfach schätzen, dass es auf Alkoholbasis angereichert mit Gewürzen und verschiedenen Pfefferminzöl, Ölen meinetwegen, Kräutern angereichert, Tropfen waren, die, wie wir es vielleicht in Deutschland kennen, aus unserer Jugend Klosterfrau Melissengeist nicht ganz unähnlich waren. Das ist aber eine reine Schätzung, wir wissen es einfach nicht. So, die interessante Geschichte dahinter ist, Holtermann hat sich immer für Medizin interessiert, ist auf dem Schiff ja schon fast unfreiwillig in die Rolle des Mediziners gedrängt worden. Und hier hat er Technik, Erfindergeist und natürlich seinen Hang, als Kaufmann agieren zu wollen, zusammengebracht. Und es gab in jener Zeit nicht nur von Holtermann, sondern hundertfach Quacksalber, Ärzte, Pharmazeuten, Apotheker, die Tropfen und Pillen angerührt haben, weil natürlich suchte man für alle möglichen Krankheiten wie Wehchen, Schmerzen ein Mittel, denn die Medizin war ja in diesem im Vergleich zu heute erst in den Anfängen. Deswegen war das nicht ganz neu, dass Holtermann solche Tropfen entwickelt hat. Es gab da andere, es gab möglicherweise auch Vorbilder, denn wir finden in seinem Nachlass dann auch ein Dokument für ein altes deutsches Heilmittel, so wurde es genannt. Das waren dann August Königs Hamburger Tropfen. Wie weit er sich zum Beispiel von sowas hat beeinflussen lassen, wissen wir nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, denn er hat, wie gesagt, auch dieses Dokument gehabt in seinem Nachlass. Nun hat er diese Tropfen angerührt, er hat später sogar eine Fabrik für Glasfläschchen gegründet in Sydney. Man kann davon ausgehen, dass er dort wahrscheinlich seine eigenen Glasfläschchen produziert hat, aber auch das können wir nicht belegen, es ist nur eigentlich logisch, dass es so war. Und er hat diese Tropfen verkauft, dafür hat er gesammelt, auch das findet man im Nachlass, auch in einer Kladde dann nochmal sehr, sehr positive Zuschriften, dass die Tropfen also ein Leben gerettet hätten, dass sie Schmerzen genommen hätten, chronische Schmerzen, Kopfschmerzen, was auch immer. Und er hat die, soweit er konnte, global vermarktet. Wir haben Zeugnisse, dass er sie in Leipzig beworben hat, in einer dortigen Zeitung. Wir haben aber auch Zeugnisse, dass er sie auf Hawaii während seiner Weltreise beworben hat. Also er hat sie augenscheinlich mitgebracht, er hat versucht, sie loszuschlagen. Und das ist relativ gut gegangen. Es war ein Stück, wurde gehandelt als Wunderheilmittel gegen alles und am Ende des Tages augenscheinlich zumindest nicht schädlich, denn wir haben nicht davon gehört, dass es irgendwo richtig daneben gegangen wäre, sie zu trinken oder zu sich zu nehmen. Und diese Handelsnamen unterschieden sich, wie das damals üblich war. Wir haben Zeugnis von B.O. Holtermann's Australian Drops, vom Australian Life Drops, Holtermann's Life Preserving Drops, Holtermann's Life Drops. Und wir haben dann auch sogar eine ganz charmante Ansage, die ich gefunden habe in der australischen Zeitung Deutschlands, also der deutschen Zeitung jener Tage, die in Australien erschien. Und da ist die Rede in einem Kauderwelsch aus Deutsch und Englisch von Holtermanns Lebensverlängerungstropfen und dann wirbt er für sie mit den Worten, diese Tropfen sind vollkommen unschädlich in ihrem Gebrauche und können unter allen Umständen auch von Frauenzimmern benutzt werden. In allen Apotheken und Landstoren sind die Tropfen zu einem Schilling zu haben. Da sehen wir schon, also da ist ein sprachliches Thema drin, da ist ein Thema drin, dass er die deutsche Community angesprochen hat, jener Tage als Deutscher. Und immer, immer, immer nutzt er dabei das von ihm kreierte Logo, würde man heute sagen, Herr Holtermann, neben seinem riesen Goldklumpen, Gesteinsbrocken mit Goldadern, was er eben in verschiedener Form hat setzen lassen. Und das erscheint auf allen Werbeanzeigen, auf allen Plakaten für seine Life Preserving Drops. Da schließt sich also ein Kreis, der Goldfund und am Ende diese ja, einem Zauber ähnlich wirkende Tropfen, die er versucht hat, weltweit zu vermarkten.
Was wohl auch für seinen Unternehmergeist spricht, ist die Tatsache, dass er in seinem Tagebuch über sich selbst immer in dritter Person geschrieben hat. Zum Beispiel wie in diesem Ausschnitt: Herr H. hat Erfolg und weiß ihn zu nutzen. Herr Hein, hat das einen bestimmten Grund, warum er sich selbst in dritter Person ausgab?
Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Das weiß ich nicht. Wir haben von ihm leider sehr wenig Zeugnisse. Wir haben Zeugnisse, die, sagen wir mal so, hinterlassen worden sind. Ein Teil ist dann später sogar von Nachkommen verbrannt worden in Sydney, was natürlich ein Drama ist. Aber wir haben Schmuckstücke, wir haben aus seinem Privatbesitz das eine oder andere. Wir haben Berichte über ihn, wir haben Zeitungsanzeigen, wir haben rund um die Erde, das war ein großer Teil der Recherche für dieses Buch, erstmals auch in Europa zu suchen und da sehr, sehr fündig zu werden, sodass wir viele Rätsel lösen konnten, die es bisher gab. Das alles existiert. Aber wir haben von ihm selber nur ein Tagebuchfragment und er ist mit 47 gestorben. Es ist natürlich denkbar, ich würde sogar sagen, es ist wahrscheinlich mit dem Geltungsdrang, den er hatte, dass er irgendwann mal ein Buch über sich hätte schreiben lassen, eine Biografie oder sogar eine Autobiografie verfasst hätte. Alles, was wir haben aus seiner Feder, sind diese Tagebuchnotizen, wo eben die Reise nach Australien skizziert ist und die Herausforderungen, die er da zu nehmen hatte. Und er spricht von sich in der dritten Person. Warum er das tut, wissen wir schlicht nicht. Es kann natürlich sein, dass er es benutzt hat, diese Aufzeichnung benutzt hat als Grundlage für Zeitungsartikel. Denn es sind mehrere größere Biografien von ihm oder biografische Notizen in Zeitungen erschienen, durchaus halbseitig. Und da findet sich dann alles wieder, was er geschrieben hat. Es ist also denkbar, dass er erstmal geschrieben hat, Herr Oldermann ist nach Australien gekommen auf diese und jene Weise, um das dann gleich zu nutzen und dass es dann in einer später anzulegenden Autobiografie anders geschrieben worden wäre. Aber das ist ein Rätsel, was wir nicht mehr werden lösen können.
Eine Vermutung, die sehr nahe liegt, denn soweit wie wir ihn kennen, hat er alles, was er in die Hände genommen hat. Daraus wollte er was machen und hat sicher irgendeinen Grund dahinter gesehen. Wir werden mehr über ihn erfahren in der letzten Episode. Da werden wir sein letztes Kapitel beleuchten, das als Politiker. Christoph Hein, besten Dank.
Danke, Herr Pletzko.
Christoph Hein, Autor des Bildbandes Australia 1872, erschienen im Kölner Emons Verlag. Der Bildband beschreibt den Weg des Hamburgers Bernhard Holtermann vom bettelarmen Immigranten zum weltbekannten Goldschürfer, Geschäftsmann, Philanthrop, Visionär und Politiker. Das Buch beinhaltet auch 150 historische Fotos, die von Holtermann gefördert wurden. Sie zählen mittlerweile zum UNESCO-Weltkulturerbe. Und der Bildband ist auch in deutscher Sprache erhältlich, ebenfalls im Kölner Emons Verlag unter dem Titel Australien 1872.